Ja, ganz herzlichen Dank dafür, dass ich heute mal wieder predigen darf. Und ich habe mir überlegt, hin und her, worüber und was, und bete auch immer darüber, was ich nehmen soll als Thema. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, warum sollte es nicht mal ein Gleichnis sein? Und wollte erst mal wissen, was eigentlich ein Gleichnis ist. Da habe ich eine Erklärung gefunden in einem Buch. Da steht Folgendes: Gleichnis ist die Übersetzung des griechischen Wortes Parabole, was auch so viel wie Parabel heißt. Und wörtlich übersetzt ist das etwas, das man entlang oder neben etwas hinwirft. Das Gleichnis stellt also zwei Dinge nebeneinander. In den Evangelien werden oft Dinge oder Handlungen des Alltags benutzt, um Aussagen über das Reich Gottes zu verdeutlichen. Reich Gottes bedeutet alles das, wo Gott ist. Ein Gleichnis ist aber mehr als ein Beispiel, das man verwendet, um eine Aussage anschaulich zu machen. Ein Beispiel hat nur eine Hilfsfunktion. Es verdeutlicht nur noch einmal, was ohnehin schon in Thesen oder direkter Aussage vorgebracht wurde. Das Gleichnis dagegen ist selbst die eigentliche Botschaft. In bildlicher Sprache vermittelt, ist es eine Erkenntnis über Gott und sein Reich. Und es fordert eine Reaktion heraus. Das ist wichtig bei einem Gleichnis. Gleichnisse beschreiben das Leben unter der Herrschaft Gottes und die Wesensart Jesu. Ein Gleichnis wollen wir uns mal ansehen, und zwar einen Text aus Matthäus 25, wer das gerne mitlesen möchte. Die Verse 1 bis 13 nach Luther. Die Überschrift lautet von den klugen und törichten Jungfrauen. Der Text. Dann wird das Himmelreich gleichen 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und gingen hinaus dem Bräutigam entgegen. Aber 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Die Törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit. Die Klugen aber nahmen Öl mit in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber erhob sich lautes Rufen: Siehe, der Bräutigam kommt. Geht hinaus ihm entgegen. Da standen diese Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen fertig. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen: Gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Da antworteten die Klugen und sprachen: Nein, sonst würde es für uns und euch nicht genug sein. Geht aber zum Kaufmann und kauft für euch selbst. Und als sie hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam, und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit. Und die Tür wurde verschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und sprachen: Herr, Herr, tu uns auf. Er antwortete aber und sprach: Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wachet, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde. Soweit der Text. Welch eine schöne Tradition, auf die wir da stoßen. 10 Jungfrauen sollen den Bräutigam entgegengehen. Wer mit Jungfrau zunächst einmal gemeint ist, finden wir in 1. Korinther 7. Es geht dabei um die unverheirateten Frauen, die dadurch, dass sie nicht an einen Mann gebunden sind, dafür aber mehr Freiheiten haben, Gott zu dienen. Die Verse 32 bis 34 aus 1. Korinther 7 und weitere. Ich möchte aber, sagt Paulus zu ihnen, dass ihr ohne Sorge seid. Wer ledig ist, der sorgt sich um die Sache des Herrn, wie er dem Herrn gefalle. Wer aber verheiratet ist, der sorgt sich um die Dinge der Welt, wie er der Frau gefalle. Und so ist er geteilten Herzens. Und die Frau, die keinen Mann hat, und die Jungfrau sorgen sich um die Sache des Herrn, dass sie heilig seien an Leib und auch am Geist. Aber die verheiratete Frau sorgt sich um die Dinge der Welt, wie sie dem Mann gefalle. Die Ehe, wie sie im Alten Testament beschrieben wird, ist natürlich anders zustande gekommen, als wie es heute ist. Zunächst einmal kommt sie dadurch zustande, dass der Vater eines Mannes durch Verhandlung mit dem Vater eines Mädchens seinem Sohn eine Frau zuführt. Manchmal geht der Vorschlag zur Verehelichung auch vom Brautvater aus. Der Bräutigam oder sein Vater haben dem Vater der Braut einen Brautpreis zu zahlen, der entweder in Geld besteht oder aber in Tieren, in Dienst oder Kriegsleistung. Der so abgeschlossene Ehevertrag, der schriftlich erst im Buch Tobias erwähnt wird, Tobias fand ich ganz witzig wegen unserem Tobias hier, also der abgeschlossene Ehevertrag, der so schriftlich erst in diesem Buch Tobias erwähnt wird, bedeutet praktisch die Verlobung des Mädchens. In der Regel wurde das Mädchen um seine Zustimmung gefragt, aber nicht immer. Die Hochzeit bestand nun darin, dass der Bräutigam seine Braut zu sich nimmt. Er geht ihr von seiner Mutter geschmückt und mit einer Krone versehen, in Begleitung von Freunden und wohl auch Musikanten entgegen, während die Braut ihm am Abend des ersten Tages des Festes von Freundinnen geleitet entgegengeführt wird. Dem Zuge schließen sich unterwegs andere an, in unserem Gleichnis sind es die Jungfrauen. Wobei Fackeln und Lampen der Freude Ausdruck geben sollen. Ein Zeichen der Freude also, die Fackeln und Lampen. Ein gutes Beispiel für solch eine Hochzeit begegnet uns in Psalm 45, wo vom König die Rede ist. Der Frau, die an seiner Rechten steht und Goldschmuck aus Ophir trägt, sowie unter anderem auch berichtet wird von den Jungfrauen, die am Fest teilnehmen. Das Hochzeitsfest dauerte damals bis zu 7 Tage, mit Essen, Trinken, Gesängen, Tanzspielen und Rätseln. Die Braut wurde dem Bräutigam verschleiert zugeführt. Der Bräutigam übernahm es nun, für seine Frau zu sorgen. Ich bin von Gott überrascht worden, wegen dieses Gleichnisses und wegen dieses Tages des ersten Adventssonntages. Denn ich wusste nicht, dass dieses Gleichnis etwas mit Advent, und das bedeutet ja so viel wie Ankunft, zu tun hat. Deshalb dieses Gleichnis für diesen Tag. Man muss dieses Gleichnis eigentlich mit den vorherigen Versen noch einmal ansehen, indem davon von Jesus gesprochen wird, dass wir nicht den Tag noch die Stunde wissen, wann Jesus wiederkommen wird. Das weiß Gott allein, Gott der Vater. Nicht einmal Jesus weiß es. Der erste Vers spricht vom Himmelreich. Es geht dabei darum, dass Jesus seine Herrschaft antritt. Der Bräutigam, auf den die Leute warten, ist also Jesus im übertragenen Sinne. Und so, wie ich es schon beschrieben habe, kommt dieser in Macht und Herrlichkeit. So in unserem Gleichnis mit den Fackeln, mit den Lampen, mit der Musik. So wie es die Bibel an anderer Stelle auch beschreibt, in Macht und Herrlichkeit. Die Brautjungfern sind ein Synonym für diejenigen, die Jesus bereits kennengelernt haben. Wir also zum Beispiel. Sie sollen dem Bräutigam, wenn er kommt, entgegengehen. Er möchte ihnen, mit ihnen Hochzeit feiern. Wobei wir als Christusnachfolger, habe ich eben schon gesagt, diejenigen sein sollen, die mit ihm in der Ewigkeit ein großes Festmahl feiern sollen. Die Brautjungfern sind also Wartende. Sie sind unterwegs, sind Aktive, die irgendwann auch einmal müde werden. Ganz natürlich. Dieses Müdesein habe ich mir zuerst einmal irgendwie negativ vorgestellt. So, als ob das gar nicht so sein dürfte. Wir Menschen müssten ständig irgendwie beschäftigt sein, fleißige Bienen sozusagen, am besten sobald die Sonne aufgeht, losfliegen, von einer Blüte zur nächsten, Honig sammeln und Pollen und erst dann zur Ruhe kommen, wenn der strenge Herrscher, nämlich die Sonne, schlafen geht. Und wie viele Menschen tun so, als müssten sie wirklich so ein Leben führen und sehen möglicherweise auf andere herab, die das einfach nicht können, vielleicht kraftmäßig. Es kann natürlich auch anders aussehen, so wie Jesus es hier auch meinen könnte, nämlich indem er sagt, es ist okay, ihr lieben Jungfrauen, ihr dürft euch auch mal schlafen legen und ausruhen. Ausdrücklich. Wenn wir auf Jesus warten, brauchen wir auch Erholung. Wobei dieses Ausruhen sich auch darauf beziehen könnte, dass wir gerade dadurch wieder bei Gott auftanken, zu Jesu Füßen sitzen, so wie Maria es getan hat. Helmut Thielicke spricht in seinem Buch Das Bilderbuch Gottes darüber. Unser ganzes Leben sind wir im Grunde genommen Wartende. Als Kind warten wir auf den Schulanfang, als Teenager auf die große Liebe, als Lernende auf unseren Beruf, auf Erfolg im Beruf. Wir suchen und warten auf unseren Ehepartner und letztlich auf das Ende unseres Lebens. Und so gibt es immer wieder neue Entwicklungen während des Wartens, immer neue Dinge, die sich in unserem Leben entfalten, sowohl in uns als auch um uns. Es gibt eine ständige Veränderung. in uns Veränderungen, aber auch äußerlich, zum Beispiel die sich immer weiterentwickelnde Technik, die Politik, die zwar plant, aber nicht weiß, was morgen sein wird, oder all die vielen Menschen, zum Beispiel in Kriegsgebieten, die nicht wissen, was der morgige Tag bringen wird. Ganz aktuell. So könnte das Öl, das die Jungfern in ihren Lampen haben, auch ein Bild dafür sein, dass wir Menschen Kraft haben und diese Kraft auch immer wieder verbrauchen. Das Öl sozusagen als Kraft. Wenn diese Kraft verbraucht ist, woher neue Kraft bekommen? Welchen Tank, und das ist jetzt meine Frage, habe ich denn mein Leben lang angezapft? Worauf habe ich immer gewartet und gehofft? Wovon zerrt meine Seele? Zehrt sie vom lebendigen Wasser, das ins ewige Leben quillt, also von Jesus? Oder bin ich, wenn alle Lebenserwartungen sich erfüllt haben, die ich mir gestellt habe, also alles, was ich erreichen will, wenn diese erfüllt sind, bin ich dann am Ende meiner Kraft? Helmut Thielicke berichtet in seinem Buch von einer interessanten Entdeckung. Auf seiner Reise nach Amerika und zurück hatten sie beide Male einen Hund mit auf dem Schiff. Thielicke hat diese Hunde beobachtet und über sie nachgedacht. Auf der Hinfahrt war es ein großer Schäferhund, den sein Herrchen der Schiffsbesatzung mitgegeben hatte und selber vorzog, mit dem Flugzeug nach Amerika zu fliegen. Das Tier war jämmerlich zu Wege und selbst das Streicheln und gute Zureden halfen nichts. Ihm fehlten die Bäume, die vertraute Umgebung, und überall war die Welt an einem Geländer zu Ende. Noch nicht einmal der vertraute Geruch seines Herrchens war vorhanden. Wusste er denn, ob und wenn ja, wann dieses Fremde aufhören würde? Er hatte doch dieses Wissen nicht, dass er der Schiffsbesatzung trauen konnte, die ihn wieder sicher zu einem Hafen bringen würden, wo sein Herrchen möglicherweise auf ihn wartet. Auch auf der Rückfahrt war ein Hund mit an Bord. Diesmal war es nur ein kleiner Schoßhund, eine halbe Portion. Aber diesmal war es etwas anders mit seinem Verhalten. Auch er vermisste die Bäume und wusste nicht, was mit dieser fremden Welt eigentlich los war. Aber wenn er zitterte und sein Hundeherz allzu bänglich bibberte, dann sah er mit einem rührenden Blick sein Frauchen an, als wenn er sagen wollte, wo du bist, kann es ja nicht ganz so schlimm und ausweglos sein, denn du bist doch auch ein höheres Wesen. Du hättest dich doch nicht in diese abstruse Welt, an der meine ganze Hundeweltanschauung zerbricht, hineinbegeben, wenn es nicht eines Tages damit zu Ende wäre und wir wieder in einer vernünftigen Welt mit Gerüchen, wie sie sich gehören, landen würden. Die Brautjungfern wissen nicht, wann genau der Bräutigam kommt. Auch wir wissen nicht, wann Jesus kommt. Warum haben dann 5 von ihnen extra noch Öl mitgenommen, die anderen 5 aber nicht? Haben die Törichten denn nicht nachgedacht? Sind die Törichten vielleicht die, die gar nicht mehr damit rechnen, dass dann noch jemand kommt? Die zwar den Bräutigam kennengelernt haben, die ihn eigentlich kennen müssten, aber letztlich die Beziehungspflege zu ihm vernachlässigt haben und stattdessen sich mehr und mehr der Zerstreuung hingegeben haben? Sind diejenigen, die Öl mitgenommen haben, vielleicht diejenigen, die über lange Zeit noch davon zerren, was sie mit dem Bräutigam erlebt haben, welche Gemeinschaft sie mit ihm pflegten, wie sie ihm zuhörten, mit ihm lachten und weinten, und in dieser Kraft losliefen ihm entgegen? Denken wir an den kleinen Schoßhund zurück. Die äußeren Bedingungen waren zwar schwierig, eigentlich die gleichen fast. Aber Frauchen war ja da. Und so kann es uns auch gehen als Christen, wenn äußere Bedingungen uns statt auf Jesus auf die tobende See sozusagen schauen lassen. Dann sollten wir uns schnell wieder Jesus zuwenden. Kraft tanken, Kraft von ihm holen, sei es im Gebet, sei es im Bibellesen oder in der Gemeinschaft mit anderen Christen. Denn unser Herr bleibt bei uns auf dem tobenden Meer, er ist ja da, auch wenn das Schiff wackelt, auch wenn unser Leben wackelt. Jesus ist da. Wir sollten bei Jesus unseren festen Anker haben, damit wir im Warten auf sein Wiederkommen nicht vom Toben des Lebens fortgerissen werden können, damit uns nicht die Zerstreuung überrollt oder die Lebensängste ein Übermaß bekommen. Wir sollten in Liebe ruhig diejenigen ermahnen, die zwar einen Anfang mit Jesus gemacht haben, aber dann die Beziehungspflege mit ihm vergessen haben. Dabei muss keiner unentwegt beten, fasten oder evangelisieren, sondern darf sich auch bei Gott neue Kraft im Ausruhen holen, im irdischen Schlaf und auch zu Jesu Füßen wie Maria. Wenn wir so handeln, wird Jesus uns zu sich in seinen Festsaal holen. Wir werden voller Freude zum Hochzeitsmahl des Lammes, wie es die Bibel bezeichnet, kommen. Es gibt allerdings auch einmal, das muss man auch sagen, ein zu spät. Ein zu spät der Umkehr. Davor, so wie es bei den törichten Jungfrauen gewesen ist, möchte der Herr uns voll seiner Liebe bewahren. Ich jedenfalls möchte die Gemeinschaft mit Jesus pflegen und die Gemeinschaft mit euch Geschwistern auf dem Weg zu Jesus. Und darauf sage ich mein Amen.